Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 8. April, und wir nehmen nicht am Morgen auf. Und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Wir haben 15:45 am Nachmittag. Wir haben nämlich extra abgemacht, gerade in der Zeit, dass wir auch mal sehen möchten, zumindest wie die US-Märkte öffnen. Und ja, so viel Grün habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht heute Abend dann noch, wenn Champions League ist. Wobei, wenn ihr das hört, dann ist es schon wieder vorbei gewesen. Aber ja, so schnell kann es gehen. Also der Turnaround Tuesday in vollem Gange. Gestern haben noch viele drüber spekuliert. Er ist zumindest jetzt schon mal bei der Marktöffnung so eingetreten. Ich würde jetzt aber behaupten, dass wir heute wahrscheinlich dann auch grün schließen. Ich kann mir
Ja.
nicht vorstellen, dass es wie am Montag ist, wo es schon diesen Billionen-Shift gegeben hat. Ja, aber es bleibt natürlich sehr. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Es ist anstrengend aktuell, würde ich mal sagen, ja. Morgen soll es ja nächste große Ankündigung, beziehungsweise morgen sollen ja, wenn ich es richtig weiß, die ersten oder dann eben heute, wenn ihr es hört, Zölle in Kraft
Ja.
treten. Es gab jetzt heute wohl schon News, die auch dafür gesorgt haben, dass es so gut war, dass Donald Trump wohl gemeint hat, dass China, they want badly the deal und sie warten nur darauf, die Amerikaner, dass sie anrufen. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass es jetzt so wirklich ist, wie er das darstellt. Aber es sind ja mittlerweile Zölle von über 100% im Gespräch, also nochmal 50% on top. Ja, also ich glaube, dass da sehr viel Verhandlungskalkül mit dabei ist. Ich glaube, da sind wir
Ja.
uns oder zumindest die meisten uns einig, ja. Aber jetzt sag mal, du hast doch gestern bestimmt Short-Position eröffnet, wenn es heute so grün ist, oder? Wie ist denn so im Trading die Lage bei dir aktuell?
Ja, vielleicht nochmal so ein kurzes Recap. Wir hatten ja dann am Freitag, ich weiß gar nicht mehr, was wir genau gesagt haben. Ich hatte am Freitag aber auf jeden Fall ja schon einiges an Positionen geladen. Das hatte ich, glaube ich, auch im Podcast gesagt. Und dann war so die Idee, die man auch gesagt hat, dass es je nachdem, vielleicht wenn es am Freitag der Markt ein bisschen hochdreht, dass es am Montag eben den Bounce geben könnte. Alle haben wahrscheinlich mitbekommen, was am Freitag passiert ist. Es gab keinen Bounce, es gab einen Schluss auf Tagestief. Und was dann auch am Wochenende passiert ist, ne, das kann man sich mal versuchen, hinter die Ohren zu schreiben oder auf ein Papier zu schreiben, damit man das, wenn es irgendwann in ein paar Jahren nochmal kommt, auch so ein bisschen im Kopf hat. Denn wenn so die Stimmung extrem schlecht ist und dann ist der Markt zu, dann überschlagen sich irgendwann auch hier so auf X und Co. die Meinungen von einem Black Monday und wie schlimm alles ist. Und es geht ja noch viel, viel tiefer. Das hat mich alles auch wieder an Corona erinnert, ne? Dass also immer mehr Superlativen. Und wenn natürlich dann über 2 Tage hinweg so die Stimmung aufgebauscht wird, von wegen am Montag knallt es ja so krass, dann wird es so eine selbsterfüllende Prophezeiung schon, weil natürlich viele Panik bekommen. Und ich hatte am Freitag schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Meine Stimmung war aber, also beim Podcast war meine Stimmung echt noch gut eigentlich so, ne, weil ich hatte noch
Na
Cash, hab
ja, ein bisschen
bisschen,
weinerlich war es schon.
es war ein bisschen, ich war so ein bisschen angekratzt. Abends dann, als es dann Schluss auf Tagestief war und ich hatte nochmal nachgekauft, noch die Nachgekauft, waren direkt im Minus, ich hab mir schon gedacht, oh, ne, Wochenende, oh, weiß nicht, ne, und dann natürlich in der Nacht zum Montag habe ich extrem schlecht geschlafen und da habe ich auch so halb Fieberträume gehabt. Dann gucke ich dann ich glaube um 3 oder so oder um 2:45 gucke ich so, was die Futures machen. Da denke ich mir so, ach du Heilige, ne, weil Japan komplett nach unten eskaliert, Hongkong. Das ging ja schon am Sonntag los, da war schon so eine Vorahnung, weil die Kryptos ja am Sonntag schon auf einmal unter Druck geraten sind. Das ist auch schon so ein schlechtes Zeichen, dass da Panik reinkommt. Ja, und dann war ja am Montag wirklich Armageddon. Das kannst du nicht anders sagen. Also jeder, der mir jetzt da erzählt, ist doch noch gar nichts passiert. Ja, also es ist historisch, was da gewesen ist. Ne? Also so ein Quatsch, dass das nichts war. Irgendwie 10% im Index, im Minus und so. Ich glaube, Hongkong 13% an einem Tag. Also das war schon brutal. Und da war mir eigentlich klar, das kann nicht mehr ewig so weitergehen. Oder wir haben halt das Weltende. Da bin ich am Montag wirklich all in gewesen, muss ich sagen. Ja. Habe ich nochmal querbeet nachgekauft und dann ging es sogar ja nochmal weiter nach unten und das war wirklich, dann habe ich wirklich, ich will nicht sagen, richtige Panik bekommen, aber sehr schlechte Stimmung. Sehr, sehr schlechte Stimmung.
Du musst am Abend deine Frau dann deine Hand halten und dann
zuschauen. Das ging auch dann wieder los, ne? Genau, ne? Das strahlt natürlich dann, ihr könnt euch vorstellen, das strahlt natürlich ab, so, ne? Auf den Partner, Partnerin. Und das war wirklich, also mir ging es da nicht gut zeitweise, weil dann drehen sich natürlich so ein paar verrückte Sachen im Kopf, ne? Was ist jetzt da? Weil, ich meine, das verstehen manche Leute nicht so ganz, ne? Macht doch kein Geschiss, ist doch egal, ne? Ja, bei euch oder bei vielen ist es egal. Man hat seinen ETF-Sparplan laufen, hat seinen normalen Job, okay, ne? Ist nicht so schlimm, ist davon nicht abhängig, aber wenn du das halt schon so hauptberuflich machst und ein großes Depot hast, dann hat das schon, macht das schon was mit dir, das kann ich euch sagen. Deswegen, das war schon krass, aber jetzt, Stand jetzt, ist es wieder ganz gut. Ne? Also mein Depot ist nicht auf Allzeit hoch, das nicht, aber auf jeden Fall krassester Bounce seit Jahren. Und jetzt habe ich auch schon wieder so 20-25% Cash aufgebaut, weil der Bau, also Nasdaq, wir nehmen jetzt gerade auf, was haben wir, 16.20 Uhr am Dienstag, über 4% im Plus. Also von der absoluten Panik, wo die Broker ausgefallen sind und Pipapo, haben mir so viele geschrieben. ProSieben war bei mir, HR hat vorhin angerufen, man merkt so, alle irgendwie hier so wollen wissen, was los ist. Hinzu, doch nicht so schlimm, jetzt rammeln wir wieder komplett rein. Also das ist wirklich absurd und ich kann da nur raten, versucht da rational zu bleiben, ne, und nicht in so einer Panik zu verkaufen. Schwiegervater hat auch angerufen, er wollte einen Teil von seinem ETF verkaufen, habe ich auch gesagt, wenn du jetzt einen Stop halt setzt, ne, und bei Comdirect kannst du nur einen Stop-Market setzen, ne? Das heißt, was wäre passiert? Der erste Kurs wäre irgendwie -6% oder so gewesen und er wollte natürlich, dachte er, kann dann irgendwie noch zum Kurs vom Freitag raus. Nee, da fliegst du halt so einen Mondkurs raus und wärst genau am Tief fast rausgeflogen. Ne? Also so einfach ist Börse nicht, dass man da einfach mal easy noch raus kann. Da gibt's halt Mondkurse und also
so eine Story hatte ich auch, ja, aber die ist noch besser. Meine Schwiegermutter hat mir die Zugangsdaten vom Depot geschickt, gesagt, wenn es jetzt noch weiter runtergeht, dann soll ich alles verkaufen, weil ich damit dann habe ich zu ihr gesagt, du, wenn ich das realisiere, dann ist es sowieso schon zu spät, ja. Und die hatte das Geld in dem High Dividend, also weiß der, wo sich sowieso mit Abstand am wenigsten bewegt. Also der hat fast gar nichts, weil ein paar Prozentchen von oben, ja.
Und also ich wirklich, also ich sage ja auch, mein Vater kam auch wieder, das ist der beste Kontraindikator, ne? Oh ja, sollen wir jetzt noch verkaufen? Ey, nein, ne? Nicht jetzt verkaufen. Ihr braucht eh das Geld gerade. Yeah. Ich würde doch in so einer Phase, kannst du wirklich, wenn du dich schlau anschätzt und Cash hast, dann musst du nicht mal das Tief treffen, sondern es reicht, wenn du irgendwo nach 20-30% Minus kaufst. Guck mal, allein jetzt, ne? Wir hatten Hims und Hers zum Beispiel gekauft. Die ist in einem Tag jetzt vom Tief zum Hoch 30% hoch. Und selbst andere Tech-Werte, selbst in der Nvidia und so, sind ja, ich glaube, 15% oder so. Ne? Das ist ja völliger Wahnsinn. Ne? Und wenn man nichts macht, auch okay. Ne? Aber in so einer Phase dann noch verkaufen, ne? Also wenn es komplett nach unten eskaliert, das ist halt, kann ich nicht nachvollziehen, ist keine gute Strategie meiner Meinung nach. Ne?
Also, ja, vor allem, wenn man halt viele Gewinne auf den Aktien hat, dann musst du ja auch noch die Steuern bezahlen. Ja. Also dann muss es ja schon sehr, sehr weit noch nach unten gehen, dass du da überhaupt nicht mal Minusgeschäft dann machst.
Also man sieht ja, was genau jetzt passiert. Ne? Die Leute haben verkauft, viele mussten auch verkaufen. Es gab auch so Margin Calls, viele in den USA, oder da gab es dann höhere Liquiditätsvorgaben der Broker. Ne? Das heißt, du brauchst mehr Liquidität oder du musst Aktien verkaufen. Also da wurden einige auch gezwungen, ja, und heute, einen Tag später, sieht man ja, obwohl ja eigentlich politisch so gar nichts passiert ist, das ist ja das Verrückte, ne? Es gab ja diese Bewegung gestern erstmal wegen der Fake News, dass die Zölle sich um 90 Tage verschieben, haben sie direkt gesagt, nee, Fake News, die Zölle kommen morgen, wie du gesagt hast, und ansonsten, ja, blibla blub, ne, wir müssen stark bleiben, sagt der Trump, und alles wird so toll, und 50 Länder wollen mit uns schon verhandeln, hat er ja gesagt. Jetzt gerade eben kam mit Südkorea, laufen die Verhandlungen wohl. Aber unter Dach und Fach ist da noch gar nichts. Ne? Die EU hat Gegenzölle angekündigt. China hat gesagt, sie werden bis zum Ende kämpfen, ne, und dagegenhalten. Also da sieht's nicht nach einem Deal aus gerade. Ne? Also da bin ich echt mal gespannt. Deswegen jetzt in so eine Bewegung nach oben, da jetzt hinterher zu rennen, das ist das, was teuer werden kann, ja, denn wenn jetzt eine Nvidia wieder 20% teurer ist als gestern, also das würde ich eher nicht machen, also ist ganz schwer zu sagen, wie das jetzt weitergeht, ne? Also das ist extrem Headline getrieben, aber der Druck auf Trump, das merkt man schon, also der steigt immens, ne? Da sind die ja natürlich, man muss sich das mal vorstellen, was da also Vermögensverwalter, Hedgefondsmanager, was die da an Geld verloren haben, was Apple an Marktkapitalisierung verloren haben, die Lieferketten werden zerstört und so, ne? Also was da vernichtet wird einfach, das ist unfassbar. Mich wundert's eigentlich nicht, dass da die ganzen CEOs sich zurückhalten, denn wenn die sich mit Trump anlegen, dann rastet der komplett aus, wahrscheinlich. Also, aber bin mal gespannt, selbst Elon Musk hat ja jetzt gesagt, ne, er soll doch die Zölle zurücknehmen, aber er lässt sich aktuell nichts sagen, ne, deswegen kann sein, dass wir erstmal die Tiefs gesehen haben, aber dass das jetzt eine V-Erholung gibt, ich weiß nicht so recht. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, jetzt wieder so ein bisschen Cash aufgebaut, ne, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es steigt, aber ich bin nicht so ganz euphorisch, ne. Wir können ja gleich nochmal ganz kurz darüber sprechen, was passiert eigentlich jetzt in der Berichtssaison? Ne? Also so eine Unsicherheit, wie wollen die Unternehmen guiden? Wer investiert überhaupt noch in so einer Phase? Ne? Also es gibt so Verwerfungen. Ich weiß nicht, ne? Das ist irgendwie heftig.
Ja, ich glaube aber, dass wir zur Berichtssaison schon einiges mehr dann wissen, was das Thema Zölle angeht, weil es dauert ja auch noch zwei, drei Wochen, bevor da so die ganz wichtigen Unternehmen kommen. Aber du hast mit Apple ja schon ein gutes Thema angesprochen, nämlich es gibt ja jetzt mal im Internet so eine neue Grafik, wo man sieht, die Kosten von einem iPhone 16 Pro, die liegen aktuell so bei knapp $550. Mit diesen ganzen Zöllen würde das aktuell, da ist China noch nicht mal mit diesen 104% berücksichtigt. Das können wir auch nochmal gleich ganz kurz ansprechen, denn es ist im Gespräch, dass China auf über 100% Zölle anwachsen soll. Da würde das iPhone Pro auf einen Schlag, also das 16 Pro, um 54% nach oben gehen, was die Kosten angeht. Also da würden $300 oben drauf kommen. Das heißt, es würde allein in der Herstellung $850 dann kosten. Und das ist auch das, was ich in meinem Video am Sonntag gemeint habe. Die größten Verlierer werden die Konsumenten und vor allem diejenigen in den USA dann eben bei dem Ganzen dann sein. Und das wirst du mit keiner Steuersenkung aufgrund der höheren Staatseinnahmen je wieder zurückholen können. Und deswegen, das sieht man schon mal, wie schwierig das ganze Thema eigentlich ist. Wenn wir jetzt hier nicht im Podcast wären, hätte ich da jetzt auch nicht schwierig gesagt, sondern was ganz anderes. Ja, aber man muss ja immer darauf Acht geben, wer alles zuhört. Ja, sind ja bestimmt noch ein paar Damen anwesend, schwieriges Thema, aber daran sieht man einfach, wie Wahnsinn diese Zölle dann im Endeffekt sind und wie viel da beim Verbraucher ankommt, denn ihr müsst euch vorstellen, Unternehmen wie Apple kann da mit Sicherheit noch einiges draufschlagen, aber viele können das dann halt einfach nicht, ja, und dann würden die halt im Umkehrschluss zum Beispiel halt einfach nicht mehr in die USA liefern, denn so wichtig wie der US-Markt ist, aber da sein Geld zu verbrennen, das würde niemand machen, ja, also das würde kein Unternehmen machen, das muss halt ein das ist halt klar, ja. Aber ja, mit China, das wird extrem spannend werden, denn seit gestern gibt es jetzt auch schon so die Meldungen, Gerüchte, dass nochmal 50% obendrauf kommen würden auf die ohnehin aktuell, ja, 54%. Das heißt, wir wären bei 104%, beziehungsweise bei über 100% auf jeden Fall. Es wäre absurd dann einfach, ja. Also ich bin gespannt, ob mit China da eine recht schnelle Einigung kommt, denn das wäre schon ja ein echter Hammer. Da wüsste ich noch gar nicht. Also da wird's meiner Meinung nach eine heftige Marktreaktion geben, wenn die nur ein paar Tage aktiv werden, weil das wird sich extrem stark auf die Ergebnisse in diesem Jahr dann auswirken, das ist eins, was sicher ist.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell kommt. Wie gesagt, so die Dickköpfigkeit von Trump, der lässt sich nicht sagen, und auch die Reaktion aus China, die man so bisher hört, sieht nicht danach aus. Ne? Was es ja auch noch gibt, hat man jetzt auch schon gelesen, dass es krasse Vorzieheffekte gibt. Das hat man auch schon in der Industrie gesehen. Jetzt rennen die alle zum Apple Store und kaufen sich noch irgendwie iPhones und Macs, bevor sie viel teurer werden. Das ist natürlich jetzt kurzfristig vielleicht noch ganz gut für Apple, für das Quartal, aber dann im nächsten Quartal, wenn die Zölle dann da sind, ja, das ist wie damals bei Corona, als alle die Nudeln gehortet haben, gab es riesige Vorzieheffekte, und danach musste, glaube wirklich bei Barilla und Co. mussten die Werke irgendwie mehrere Monate stillstehen, weil keiner mehr Nudeln gekauft hat, weil man irgendwie Vorrat für Monate hatte. Ne? Also irgendwie gibt es halt krasse Verzerrungen, und das irgendwie macht's das alles sehr, sehr gefährlich. Also was so man jetzt immer mehr mitbekommt, was wir ja auch schon gesagt hatten, was Trump will, also Vietnam und Co., die hatten ja alle schon 0% Zölle angeboten, aber das reicht ihm ja nicht, weil es dieses Handelsbilanzdefizit gibt. Das heißt, China, beziehungsweise nicht China, also Vietnam soll doch gefälligst Flugzeuge kaufen, Energie kaufen. Das hat er ja wohl jetzt auch mit Südkorea ausgemacht. Sie sollen dafür bezahlen, dass sie den militärischen Schutz haben, unter anderem noch, ne? Also die werden da jetzt komplett zur Kasse gebeten und müssen Güter, Energie und so weiter kaufen. Aber da frage ich mich, wie soll dann ein Deal mit China zustande kommen? Weil was soll jetzt in China in diesem riesigen Maß aus den USA überhaupt kaufen, auch um auch nur im Ansatz das Handelsbilanzdefizit auszugleichen? Also da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie. Also irgendwie muss dann da was passieren. Also Europa, zu Europa hat er auch gesagt, hey, hier, ihr müsst für, ich glaube, was mehrere hundert Milliarden Dollar sollen sie Energie kaufen. Das kann man sich ja noch am ehesten vorstellen, weil wir brauchen eh Energie, wenn es ein fairer Preis ist. Und aus Russland wollen wir ja keine Energie mehr, zumindest aktuell. Aber wie das mit China passieren soll, ich habe keine Ahnung. Also
ja,
klar, wenn es da ein Wirtschaftskrieg gibt, das wird auf alles ausstrahlen, ne? Also ganz, ganz gefährlich.
Könnte halt sein, dass doch mal ein schnellerer TikTok-Deal vielleicht doch zustande kommt.
Aber das haben wir jetzt auch, glaube ich, gestern nochmal gesagt. Nee, erstmal nicht so, ne?
Ja, aber weiß natürlich, sagen die jetzt auch nicht alle, da springen die jetzt auch nicht bei, oder China sagt, oh Gott, ja, wir müssen jetzt direkt an den Ding. Also das ist jetzt natürlich auch alles eine Kommunikationsfrage, ja, das, weil ich gehe ja davon aus, dass auch die Chinesen damit rechnen, dass das jetzt halt ein Verhandlungskalkül ist, weil natürlich hast du jetzt eine Verhandlungsposition, du kommst jetzt dann von 104% Zöllen, ja, also das ist natürlich klar, ja, also dass du dann da nicht so reingehst und sagst, ja nö, also ich glaube schon, wir machen jetzt halt einfach schnell TikTok-Deal und wir kaufen noch sonst irgendwie was von euch. Ich meine, das ist ja logisch, dass jetzt da China, weil die sind ja auch trotzdem in einer starken Position. Also das darf man ja auch nicht vergessen dabei, ja, weil China ist auch für die USA ein wichtiger Handelspartner. Und wie gesagt, man muss ja auch immer noch Angst haben, dass China halt andere Länder auf seine Seite dann zieht, weil es die USA sich ja jetzt mit ja quasi 185 Ländern verscherzt dann haben. Genau. Aber wir haben jetzt mal für heute noch ein Thema mitgebracht. Es gab jetzt ein extremes Tech-Beben und trotzdem, dass es jetzt heute so hoch steht, gibt's viele Aktien, die jetzt aktuell natürlich ja super günstig sind oder halt auch mal endlich wieder in vernünftigen Regionen, was die Bewertung angeht. Und da haben wir uns überlegt, wenn wir jetzt so mit dem Tech-Depot starten würden, wie könnte das aussehen? Und da wollen wir jetzt euch mal so heute die 10 Aktien vorstellen. Bevor wir dazu kommen oder wenn ihr überlegt, wo könntet ihr die Aktien kaufen, kurze Werbeunterbrechung, da wäre unser Partner, der Smart Broker, der ideale Partner. Denn zusätzlich, wenn ihr jetzt dort aktuell ein Depot eröffnet, bekommt ihr eine Telekom-Aktie gratis, ohne dass ihr irgendwas dafür machen müsst. Keine Mindestanzahl an Trades oder irgendeine Mindestsumme einbezahlen. Die bekommt ihr bedingungslos. Ihr könnt hier über 40.000 Aktien an mehr als 25 Börsenplätzen handeln. Echte Kryptowährungen, über 4.700 Sparpläne, ab 0 Euro Ordergebühr. Viele, viele Möglichkeiten. Schaut's euch gerne mal an beim Smart Broker. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Genau. Dann würde ich sagen, genau, Michael, Alter vor Schönheit, wie immer, dann leg mal los. Welche Aktien würden wir denn aktuell, also das haben wir natürlich im Vorfeld abgesprochen, welche Aktien wären denn jetzt aktuell wirklich interessant oder sagt man, ja, jetzt ist es mal wieder in vernünftigen Regionen dann einfach?
Genau, also ich hatte am Wochenende auch schon mal was bei uns ein bisschen gepostet, so eine Idee, vom Trump-Crash profitieren sozusagen und im Crash ein Tech-Depot starten, macht meiner Meinung nach sehr viel mehr Sinn, wie im Hype sowas zu starten. Und da jetzt viele Aktien 30%, 40%, 50% zurückgekommen sind, ist es ja eigentlich eine gute Phase. Gut, jetzt haben wir heute wieder den Bounce, vielleicht sieht es morgen auch wieder anders aus. Man muss jetzt da nicht direkt hinterherrennen, aber wir wollten mal so ein paar Aktien mitbringen. Und als Basis ist meiner Meinung nach immer noch ein Teil der Magnificent Seven sehr, sehr spannend. Und ich hatte von den Magnificent Seven unter anderem Amazon, Meta, Microsoft und Alphabet mitgebracht. Ne? Also die vier als Basis finde ich alle sehr, sehr spannend. Wir hatten ja schon jetzt über Alphabet mehrfach gesprochen. Also als ich letztens reingeschaut habe, war sogar das KGV nur noch 16. Ja, bei immer noch Wachstum. Wie gesagt, man muss das jetzt alles so erstmal on hold stellen, diese ganzen Erwartungen. Ich glaube, wer war es? Bill Ackman oder so. Irgendjemand hatte auch mit so einigen CEOs gesprochen, die haben gesagt, ja, wir sind eigentlich schon in einer Rezession. Ja, das hört sich jetzt irgendwie nicht so an, als ob da jedes Unternehmen seine Prognose erreicht. Aber selbst wenn es da so ein bisschen Rückschläge gibt, die Unternehmen stehen gut da und sind meiner Meinung nach weiter gut aufgestellt und verdienen Milliarden deswegen. Ne? Und auch eine Meta zum Beispiel ist jetzt sehr viel günstiger geworden. Letztendlich, ich glaube, jetzt ist auch nur noch, also zumindest gestern im Tief war es auch nur noch so ein KGV unter 20 oder so. Ne? Also sehr spannend. Amazon, kann mir gleich nochmal kurz über die Einzelnen ansprechen, ist halt so breit aufgestellt. Klar werden die krass getroffen dann, wenn die Waren aus China teurer werden, aber für mich sind sie so breit aufgestellt, haben ja auch ein Werbegeschäft, AWS und so weiter, haben aber auch irgendwie, kommen ja aus allen Bereichen, sind weltweit aktiv, dass sie das, glaube ich, besser abfedern als viele andere. Deswegen finde ich die spannend. Und Microsoft, ja, das ist sowieso, glaube ich, das größte Dickschiff. Gab es auch mehrere Analysten, die gesagt haben, die sind jetzt nicht, also die sind natürlich auch betroffen, aber die sind sehr stabil aufgestellt und das sollte jetzt nicht so krass ins Wanken geraten bei denen. Ne? Nvidia, ich weiß nicht, wie du siehst, hatte ich jetzt nicht mitgebracht. Die ist natürlich jetzt auf dem Papier auch, ich lese das immer wieder, jetzt sind angeblich noch KGV 17 für nächstes Jahr. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, auch vor dieser ganzen Krise, dass ich an diese Schätzungen halt einfach nicht glaube. Ja. Und wenn jetzt wirklich Unsicherheit reinkommt, kann ich mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere seine Aufträge doch erstmal auf Hold stellt und der Chipsektor ist halt brutal schwankend und deswegen kann es da schon auch nochmal Rückschläge geben bei Nvidia. Ne? Deswegen, also ist ein tolles Unternehmen, aber ja, ich weiß nicht, ne? Ich bin da nicht so 100% sicher, muss ich sagen.
Ja, die Frage ist natürlich dann, worauf würde man jetzt warten bei Nvidia? Das ist natürlich wieder das andere. Also ich kann verstehen, dass man auch aktuell weiterhin skeptisch ist. Günstig, ja, wie du sagst, aktuell Nvidia einzuschätzen ist deutlich schwieriger als andere. Ja, bei Alphabet, Microsoft, Amazon, da weiß man halt so ungefähr, wo das Ganze hingeht. Ja, aber bei Nvidia, da kann es halt auch recht schnell dann mal deutlich ungemütlicher werden. Also ich fände es auch nicht schlecht, sie sich aktuell anzuschauen, also keine Frage, aber mit deutlich größeren Risiken mit dabei. Auf jeden Fall trotzdem ein interessanter Titel aktuell. Eine Aktie, die ich jetzt auf einmal dann wieder interessant fand, gestern war es natürlich noch mal ein bisschen mehr, weil sie sich jetzt auch schon wieder zweistellig erholt hat, ist Broadcom, weil ich habe es halt auch gesagt, ja, man muss sich dann da die Unternehmen anschauen, die jetzt halt einfach operativ einen verdammt guten Job gemacht haben. Und bei Broadcom ist der Abschlag jetzt dann doch gewaltig gewesen. Also da waren wir mal in der Nähe von 50% zum Hoch dann. Das ist jetzt mittlerweile, hat sich das ein bisschen gelegt, aber sie sind jetzt auch mal bewertungstechnisch in Regionen, wo ich jetzt sage, ja, wenn man da so ihr Wachstum mit berücksichtigt, gar nicht mal so verkehrt und all die Langfristaussichten von Broadcom weiter sehr stark, weshalb ich diese hier zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall mal so einen Blick wert finde, genau. Wir haben aber auch noch Sachen aus anderen Ländern mit dabei, eine Aktie, die ja zuletzt auch so ein bisschen Probleme hatte, aber die langfristig haben wir die ja auch schon mal vorgestellt, das ist Nu, das ist das brasilianische Fintech. Ich weiß, Brasilien eigentlich nicht so ein Land, auch in dem ich so investmenttätig unterwegs bin, aber wir haben über die Aktie auch schon das ein oder andere Mal gesprochen und die ist jetzt eben in den letzten Tagen auch nochmal deutlich abverkauft worden, die aber aussichtstechnisch eigentlich gut dastehen. Das Unternehmen, das ja wird jetzt auch profitabel, beziehungsweise ist profitabel und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil sie halt eben auch in Brasilien einen wahnsinnig starken Wachstumsmarkt haben, der ist noch lange nicht ausgeschöpft in dem Bereich und sie sind jetzt schon gefühlt, hat jeder Brasilianer schon eben da einen Account sozusagen, deswegen nur würde ich da momentan auch mit in dieses Depot reinnehmen, genau.
Ja, genau, ich habe auch, wir hatten noch eine andere, ne? Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, als Basis erstmal so ein paar Dickschiffe zu haben. Die hatten wir ja gerade vorgestellt. Und neben Nu noch Mercado Libre, die ist auch sehr spannend, meiner Meinung nach. Auch, ja, ähnlich wie Amazon, E-Commerce, aber eben auch viel so Payment, Fintech. Und die wachsen auch extrem. Da gab es, glaube ich, jetzt sogar heute die Meldung, dass man Wunder auch in Brasilien mehrere Milliarden investieren möchte, ja. Ich glaube, der Markt dort wächst schon sehr stark, aber ja, mit der aktuellen Regierung ist es, ich glaube, die haben ja auch so ein kleines Ausgabenproblem, mussten jetzt sparen. Ich glaube, deswegen war auch die Nu-Aktie so stark zurückgekommen, aber finde ich eigentlich beide so mit einer niedrigeren Gewichtung, ne, nicht so hochgewichten, weil es schon risikoreicher ist, aber auf jeden Fall auch eine tolle Beimischung.
Ja, definitiv. Dann natürlich aus Europa bleibt weiterhin ASML einer unserer Favoriten, der jetzt auch bewertungstechnisch, wenn man sich überlegt, 100% immer noch an Marktanteilen, sehr starkes Wachstum, das erwartet wird. Und es kann natürlich sein, dass sich jetzt durch das ganze Thema Sachen ein bisschen nach hinten verschieben, aber dass die Investitionen kommen müssen, beziehungsweise darf man ja oder ist auch bekannt, dass ja Halbleiter gar nicht so hart davon betroffen sind wie andere, beziehungsweise teilweise sogar ausgenommen sind von den Zöllen. Da bleibt für mich ASML, ich habe sie im Depot, ihr wisst es, genauso wie auch die GAFAMs, die wir vorher gesagt haben, wie Microsoft, Amazon oder Alphabet, also die habe ich im Depot und ASML ist auch eine große Position bei mir, aber das sind jetzt halt so die Situationen, wo ich sage, das war auch in den letzten Jahren oder über einen langen Zeitraum hingesehen oft eine gute Möglichkeit, sich diese Unternehmen einfach mal ein Stück weit anzugucken, gerade wenn man eben schon an der Seitenlinie lange wartet. Denn wie gesagt, wenn die Nachrichten wieder besser werden, dann geht es bei diesen Aktien auch wieder ganz schnell und dann werden wieder die Ersten kommen und sagen, oh Gott, hätte ich doch oder da wäre die Möglichkeit gewesen. So ist es halt sehr oft, genau.
Ja, genau. Wir hatten jetzt noch uns überlegt, also im Bereich so Cybersecurity und so weiter, da gibt es ja einige Kandidaten, Zscaler oder Zscaler heißen sie, CrowdStrike. Wir haben jetzt hier noch Cloudflare mitgenommen. Die kamen auch deutlich zurück, hatten eigentlich auch, glaube ich, dieses Jahr eine extrem gute Prognose, waren schon immer unverschämt teuer, aber ist eben halt ein Unternehmen, was wie ein Uhrwerk wächst. Die machen ja so Content Delivery Networks, also damit die Websites schnell auch abrufbar sind, aber eben auch viel im Bereich Sicherheit gegen Attacken und so weiter. Und ich habe die auch schon lange im Depot und würde sie, wenn ich jetzt auch ein neues Depot machen würde, auch wieder mit reinpacken, aber ist auch sehr schwankungsanfällig, das muss man auch wissen. Also wenn die Zahlen melden und zuletzt war es irgendwann mal so, minimale Verfehlung, da knallt die auch mal 20% nach unten oder mehr. Ne? Das darf man bei der Aktie halt auch nicht verbessern, vergessen. Aber Cloudflare wäre spannend, wer was anderes möchte aus dem Bereich. Da gibt's ja die Qual der Wahl, ne? Palo Alto Networks, Fortinet, Zscaler, CrowdStrike, die beiden habe ich noch im Depot und Cloudflare. Also da hat man viel Auswahl.
Ja, wobei man sagen muss, Cloudflare ist jetzt kein reines Cybersecurity-Unternehmen. Die anderen, die du genannt hast, gehen schon eher so als Cybersecurity-only sozusagen, weil, wie gesagt, Content Delivery Networking, das haben wir aber hier auch schon mal vorgestellt. Wir wollen da jetzt nicht zu tief reingehen. Ist also eher sozusagen so ein Performance-Verbesserer, würde ich es jetzt mal so ganz kurz in zwei Worten beschreiben. Wir haben aber auch noch ein bisschen Wachstum weiteres mitgebracht neben Cloudflare, weil man kann ja nicht nur auf die ganz großen Sätzen, die wachsen zwar trotzdem auch immer sehr regelmäßig, oft auch zweistellig, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die noch nicht ganz so weit jetzt auch sind von der Ergebnisentwicklung. Da haben wir noch Spotify und Uber mitgebracht. Spotify, muss ich echt sagen, hätte ich vor einigen Jahren nicht gedacht, dass die sich mal so stark unter dem Strich vor allem entwickeln, weil Spotify war gefühlt ein Unternehmen, das nie Geld verdienen wird. Also die haben sich echt stark gemacht und hätte ich so nicht damit gerechnet. Und Uber haben wir ja auch schon seit Anfang des Jahres gesagt, für uns ein potenzieller Kandidat, der dieses Jahr viel Potenzial mitbringt. Die Aktie wirkt wirklich günstig bewertet. Sie wächst weiterhin extrem stark und hat eben dann auch noch diese starken Zukunftsaussichten durch ihr Netzwerk, was das autonome Fahren angeht. Also zwei Kandidaten, die da auch ja wirklich sehr interessant sind zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir sagen würden, hey, ist definitiv ein Blick wert, genau. Und wir hatten ja schon Amazon erwähnt und dann kann der Michael auch die letzte Aktie noch sagen, denn eine fehlt noch, die so ein bisschen das Amazon von Südamerika dann ist. Genau, welche Aktie wäre das dann?
Mercado Libre hatten wir doch schon, oder?
Aber kam die echt schon? Okay, da,
dann eben, ja.
Tut's mir leid, ja, dann entschuldige ich mich.
Ich wollte gerade gucken. Ich hatte nämlich auch so ein paar Alternativen noch mit dabei. Also es gibt, war ich gerade so verwirrt, ja. Ich hatte noch überlegt, Arista zum Beispiel, ne, nur ich bin mir gerade nicht so sicher, wie diese ganzen KI-Aktien so performen. Deswegen würde ich da erstmal die Quartalszahlen abwarten. Arista, Vertiv zum Beispiel hatte ich nochmal mit dabei. Die bouncen natürlich auch jetzt alle extrem gut. Und was vielleicht auch noch spannend wäre, Robinhood hatte ich auch noch als sehr spekulative Aktie. Mhm. Hängt natürlich extrem stark an der Marktstimmung einfach. Ne? Wenn natürlich die Kunden viel Geld verlieren, dann hat da keiner mehr Bock auch zu handeln. Aber die haben sich auch, ähnlich wie Spotify, haben die sich operativ extrem gut entwickelt einfach und haben ja zuletzt auch sehr, sehr viele neue Produkte vorgestellt. Also finde ich auch mega spannend. Robinhood kann man sich mal anschauen. Da habe ich auch gerade einen Trade offen. Ne? Deswegen, kleiner Disclaimer. Ich habe es aber nicht im Langfristdepot bisher. Ich überlege mir, die aber auch mal sogar jetzt reinzulegen.
Aber ich habe noch als Abschließendes, wenn wir jetzt gerade so bei den Volatilitäten und so sind, ich habe gestern in meinem Livestream eine spannende Zuschauerfrage bekommen, die würde ich jetzt auch mal noch an dich weitergeben. Wie siehst du in diesen Zeiten Börsenplätze zum Kaufen, wie zum Beispiel eine Nasdaq, deutsche Börse, lang und schwarz, weil viele sagen natürlich, hey, es geht doch jetzt ab, da muss es doch eigentlich Rekordergebnisse regnen. Und wenn ich mir so anschaue, Nasdaq, die ist gar nicht gut gelaufen jetzt in den letzten
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du so sowas wie Nasdaq oder die deutsche Börse hast oder Market Maker sozusagen. Also wo es extrem gut läuft, ist zum Beispiel gerade bei Lang und Schwarz, das hat man zuletzt auch gesehen. Die werden auch jetzt das erste Quartal wahrscheinlich oder das erste Halbjahr bombastische Zahlen haben. Da kann man ja einfach nur gucken bei LS-X, was die Umsätze sind bei Trade Republic, das ist gigantisch hoch. Und die verdienen damit extrem viel Geld, weil die an den Spreads halt vor allen Dingen verdienen. Und da die Spreads bei den Aktien, die gehandelt werden, eben sehr hoch sind, ne, Steyr Motors hatten wir ja letztens das Thema, völliger Wahnsinn, was da an einem Tag verdient wird, läuft es da extrem gut. Ich kenne jetzt nicht genau die Geschäftsmodelle dort und wie die verdienen, aber ich glaube, die deutsche Börse, ich dachte das nämlich auch mal, aber ich habe es mal irgendwann gelesen, das ist gar nicht so, dass die dann von den Umsätzen so direkt profitieren, sondern die machen so mehr so Clearing und sowas, aber frag mich nicht, wie es genau funktioniert. Ich glaube, da hängt es auch ein bisschen am Zins und so. Aber schlecht wird es ja nicht laufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur weil der Handel krass zulegt, dass sich da die Ergebnisse massiv nach oben bewegen. Das war irgendwie nicht zu sehen, auch zuletzt nicht bei der deutschen Börse. Aber ich meine, die Aktie ist auch, glaube ich, langfristig sehr gut gelaufen, ne? Also bei der deutschen Börse.
Ja, also auch Nasdaq langfristig hatten aber in den letzten ein, zwei Jahren auch mal so ein paar herbe Dämpfer auf jeden Fall. Bei Lang und Schwarz könnte man ja jetzt noch böse sein und sagen, ja, die müssen auch immer gucken, dass Trade Republic überhaupt funktioniert. Man hatte schon wieder Horrorgeschichten gehört, dass es nicht wirklich funktioniert hat teilweise.
Dazu vielleicht noch was, ne? Genau, Trade Republic. Ich habe selbst gestern ein bisschen gehandelt. Es hat funktioniert bei mir. Ganz kurz vor einmal hat sich nicht richtig geladen. Und dann hat es halt eine Weile gedauert, bis die Orders durchgehen. Das ist aber jetzt in dem Fall gar nicht die Schuld von Trade Republic, sondern da wurden da teilweise von Lang und Schwarz Exchange keine Kurse gestellt und dadurch waren die Orders zwar im System, aber wurden nicht ausgeführt, aber das kam dann irgendwann nach einer Minute oder so. Deswegen, das ging eigentlich schon. Ich habe noch krassere Sachen gehört von Comdirect zum Beispiel. Da ging gar nichts zeitweise, wohl auch Flatex krasse Ausfälle, Consorsbank glaube ich auch, ne, also querbeet gab es da Ausfälle und das, was ich so gelesen habe, und das habe ich zumindest hier auch gehandelt, Trade Republic ging zumindest, ne? Hat zwar teilweise länger gedauert, aber war jetzt kein Totalausfall. Ich meine, da gab es auch schon mal öfters Totalausfälle, aber da kam keine Meldung von wegen kein Handel möglich oder so, ne? Also
deswegen. Bei Trade Republic fällt
aber, ich habe übrigens hier die Leute, die da sich beschwert haben, die wollten morgens nicht noch ihre Papiere unlimitiert verkaufen, ne, sondern wollten kaufen. Das wäre, könnt ihr ja froh sein, dass das nicht durchgegangen ist, ja.
Bei Trade Republic fällt es halt immer als erstes auf, weil die natürlich sehr nah an Social Media und so dran sind, auch von der Zielgruppe. Deswegen, also das, was du sagst, ja, das ist natürlich dann nochmal eine Stufe heftiger dann, ja. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank wieder an alle, die zugeschaut haben. Daumen nach oben nicht vergessen, folgt uns auch gerne. Ansonsten ansonsten, uns würde natürlich auch interessieren, wenn ihr auf YouTube einschaltet, welche Aktien habt ihr zu gekauft? Was habt ihr als Chancen gesehen oder wartet ihr noch? Habt ihr vielleicht sogar noch mehr Cash aufgebaut? Finde ich aktuell mega spannend, so die verschiedenen Vorgehensweisen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein und hoffentlich hören wir uns dann auch am Samstag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.